Oder andere sagen vielleicht, wo ist Gott? Jetzt könnte er doch mal machen. Jetzt könnte er sich doch mal präsentieren. Jetzt könnte er doch mal so handeln, dass ich kapiere, um was es eigentlich geht. Das Thema von heute, Enttäuschung, ist ein Thema, das wir nicht nur in diesem Gottesdienst einfach so abhandeln können. Da können nur Anstöße gegeben werden. Enttäuschungen hat es schon immer gegeben und Enttäuschungen werden bis zu meinem letzten Atemzug bleiben. Warum? Und daraus entstehen diese Enttäuschungen, weil ich mir manches anders vorgestellt habe. Weil ich mir manches anders gewünscht habe, wie zum Beispiel meine Biografie verlaufen soll. Enttäuscht. Aber wie werde ich mit dieser Enttäuschung oder mit diesen Enttäuschungen fertig? Ich kann es nicht einfach unter den Teppich kehren. Der Teppich fängt dann irgendwann sich zu wölben und dann stolpere ich über meine Enttäuschungen. Und dann mache ich vielleicht andere dafür verantwortlich, vielleicht meine Frau, die nicht genug Staub gesaugt hat, vielleicht den Staub unter den Teppich gekehrt hat. Macht sie nicht, aber als Beispiel. Enttäuschungen. Und Enttäuschungen ist nicht nur ein Problem von Menschen im säkularen Bereich, das heißt also von Menschen, die mit Gott und dieser Welt nichts am Hut haben wollen. Enttäuschung kennen auch Christen. Enttäuschungen kennen die, die ihr ganzes Leben diesem, der die Täuschung beenden kann, ausgeliefert haben. Und doch müssen sie erkennen und doch muss auch ich manches Mal erkennen und habe es auch in der Vergangenheit tun müssen. Enttäuschungen werden immer so wie ein neuer Tag kommt, kommen. Nur die Frage ist, lasse ich mich von diesen Täuschungen blenden? Lasse ich mich von diesen Täuschungen in den Griff bekommen, in den Griff nehmen? Oder setze ich etwas entgegen? Habe ich etwas Positives, was ich dem entgegensetzen kann? Zunächst war dieser Begriff Enttäuschung, Friedhelm hat einiges erklärt, ich habe es auch nachgeguckt. Was Positives, es hat auch grundsätzlich was Positives, wenn wir nämlich dieses Wort auseinandernehmen, Enttäuschung. Es gibt ein Ende der Täuschung. Die Frage ist nur, mit wem, durch wem, wen und wie. Und ich greife auf ein Bild aus der Bibel zurück. Da waren Christen unterwegs. Die haben die Vergangenheit nicht mehr einordnen können. Die wussten nicht mehr, was in den letzten Stunden geschah. Es ging in ihrem geistlichen Leben drunter und drüber. Es ging auf und ab. Die Gefühle spielten verrückt. Fragen en masse, keine Antwort. Wie soll es weitergehen? Betröppelt gehen sie ihren Weg von Jerusalem Richtung Emmaus, circa 12 Kilometer. Und es bewegt sie nur eins, eine Frage. Haben wir nicht richtig zugehört? Haben wir das, was Jesus kurz vor seiner Verhaftung uns noch mitteilen wollte als Herzensanliegen, nicht verstanden? Haben wir es nicht verinnerlicht oder sind wir einfach so salopp in den Alltag übergegangen, ohne uns kreative Gedanken dazu zu machen? Ich möchte diesen Text nicht im Gesamten lesen, nur einige Auszüge. Die Jünger sind unterwegs, geschockt, in sich zusammengesunken. Wohin mit meiner Enttäuschung? Die Begegnung von diesen zwei Jüngern nach Emmaus, die wird uns ausführlich nur im Lukas-Evangelium berichtet, erzählt. Und da steckt so vieles drin, das kann ich gar nicht alles anschneiden. Aber nur einiges herausgreifen. Begleiten wir diese beiden Männer auf ihrem Weg, der mit vielen Fragen gepflastert ist. Heute sagt man, wenn man etwas nicht verstanden hat oder was Kurioses geschieht, ich glaube, ich bin im falschen Film. Oder Jesus soll leben? War das Ganze denn nur eine Fata Morgana? Das, was die Frauen uns fast außer Atem sagen wollten, Jesus lebt und Jesus ist auferstanden und so weiter und so fort. Hat das alles seine Berechtigung? Er soll von den Toten auferstanden sein. Das Grab ist leer, Leichenfledderei. Sie haben ihn weggenommen. Geht dir das nicht manches Mal in deinem Leben auch so als Christ? Mir geht es so. Sie haben mir Jesus weggenommen. Aber wer sind diese Sie? Und wir schieben doch immer dann sehr schnell unsere Misere, unser Dilemma auf andere. Wir projizieren es auf andere, um mich selber nicht damit beschäftigen zu müssen. Enttäuscht. Ich habe mir das alles anders vorgestellt. Und die Jünger, die dort unterwegs waren, die aus dem erweiterten Jüngerkreis waren, es qualmte in ihrem Kopf. In ihrem Herzen waren Fragen auf Fragen. Ihre Körpersprache spiegelt das wider, was sie gerade im Moment durchleben. Hängende Schultern und sie gehen daher, kopfhängend, da oben qualmt. Und einer stellt dem anderen die Frage, kannst du das kapieren? Nee, kapiere ich nicht. Ja, du warst doch damals auch dabei, als Jesus uns das gesagt hat. Ja und? Habe ich denn einen Kopf wie ein Pferd? Kann ich das denn alles verstehen und alles begreifen und alles festhalten? Nein, ich habe nicht so eine Festplatte, auf die ich zurückgreifen kann, um hervorzuholen, was damals geredet wurde. Ich hatte mir das damals schnell eingetippt. Aber jetzt kann ich es noch nicht mal mehr abrufen. Noch nicht mal meine Gefühle sind auf das projiziert, was Jesus uns damals sagen wollte. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. War denn jetzt die Welt am Ende, weil sie die Welt des christlichen Handelns nicht mehr verstanden haben? Nein. Die Welt drehte sich weiter. Die Welt dreht sich nicht nur im säkularen Bereich weiter. Auch unter uns Christen dreht die Welt sich weiter. Ob ich es verstehe oder nicht, ob ich eine Antwort darauf habe oder nicht, die Welt dreht sich weiter. Meine innere Welt, die innere Welt meines Glaubens dreht sich weiter. Nur mit was füttere ich diese innere Welt? Was bleibt mir präsent, wenn ich ins Zweifeln komme, wenn mich die Enttäuschung übermachtet, übermannt? Da brauchen wir schon mal was Flüssiges. Da braucht man das entsprechend Richtige. Und die sind da unterwegs. Die beiden Jünger, wir haben ein Bild. Das habe ich gefunden. Nichts ahnend gehen diese beiden gequälten Männer schlürfend über den sandigen Boden und versuchen sich gegenseitig auszuquetschen. Wie geht's dir denn damit? Wie hast du das Ganze denn verarbeitet? Ist dir das eigentlich noch im Kopf? Jesus auferstanden, nicht mehr da? Kannst du dir das vorstellen, dass das jetzt endgültig ist? Müssen wir jetzt hinter dem Ganzen eine Klammer machen, vorne und hinten, es abhaken als erledigt? Oder wie soll sich das Ganze weiterentwickeln? Ein erster Gedanke. Was ist in den letzten Tagen geschehen? Und vielleicht kannst du dir die Frage auch persönlich stellen. Was ist bei mir in meinen letzten Tagen oder Wochen geschehen, dass ich so deprimiert bin? Dass bei mir in meinem Glaubensleben nichts mehr funktioniert? Dass, wenn ich meinen geistlichen Puls fühle, merke, Mensch, der ist ja total unten. Da spürt man ja kaum noch was. Jetzt muss ich mal eine geistliche Cola trinken, damit das wieder aufwärts geht. Was ist in den letzten Tagen geschehen? Herausfinden, was die Ursache ist. Aber das kann wehtun. Das kann Schmerzen bereiten. Das kann mich vielleicht sogar noch tiefer runterziehen, weil ich erkennen muss, Mensch, ich bin ja der Grund meiner eigenen Enttäuschung. Weil ich vieles in meinem Leben anders haben wollte, weil die Dinge nicht so mitspielten, wie ich sie mir vorgestellt habe. Die Ursache ihrer Enttäuschung liegen oft in der Vergangenheit, vielleicht sogar in der Kindheit, die von da an mein Leben blockieren. Und wo in Intervallen immer mal wieder der Gedanke daran zurückkommt, warum hat sich mein Leben so entwickelt, wie es sich entwickelt hat? Warum ist dies und jenes passiert und warum gerade so? Die Jünger haben sich auch diese Fragen gestellt. Ja, wir gehörten doch zu den Frommen jetzt hier. Deswegen standen wir ja auch immer unter Beobachtung und unter Druck. Aber die merkten das ja nicht, dass wir auch von diesen Jesusleuten sind. Merken eigentlich noch deine Kameraden, deine Mitbewohner im Ort oder wo wir uns gerade aufhalten, wo wir hingehören? Oder wie es ein Soldat mal äußerte, als er gefragt wurde, wie hast du denn deinen Glauben da in deiner Kompanie da gelebt? Ach, die haben gar nicht gemerkt, dass ich Christ bin. Könnte das sein, dass mein Freund, meine Freundin, mein Schulkamerad, meine Schulkameradin und so weiter und so fort gar nicht merken und gar nicht mitbekommen, dass ich auch einer von denen bin, einer von ihm bin, einer von dem Mann von Nazareth, dem man ja übel mitgespielt hat. Nee, lieber zurückhaltend, vorsichtig sein. Es sind enttäuschte, unerfüllte Hoffnungen. Und Jesus tippt nur hier einmal ganz sachte an und schon bricht es aus ihnen heraus. Kennt ihr das? Man kommt auf einmal in ein Gespräch hinein miteinander, egal mit wem, und man merkt, in meinem Inneren, da fängt es an zu brodeln. Wie so wie nennt man diese Dinger, wo was Wasser drin kocht? Ist auch egal. Aber das fängt langsam an zu sprudeln. Und dann immer mehr, immer heftiger. Manches Mal geht sogar der Deckel auf. Dann hält den Deckel nichts mehr. Und so war das hier bei den Jüngern und vielleicht auch in deinem Leben. Nur einmal kurz angetippt. Das innere Wasser fing an zu sprudeln und es drohte überzukochen. Und das ist schlimm. Oder hauen wir den Deckel drauf und sagen, pfeife ich drauf. Nein. Die Jünger setzten sich diesem Problem der Enttäuschung aus. Sie haben es nicht unter den Teppich gekehrt. Und das war auch nicht mit einem Gebet getan, was sie vielleicht vor Abmarsch von Jerusalem nach Emmaus gebetet haben. Herr, begleite uns auf dem Weg und bewahre und beschütze uns, dass nichts passiert. Amen. Danke. Bin ich wirklich offen für die Korrektur des anderen, durch den anderen? Und das ist der Inhalt und der Wert einer Zweierschaft von diesen beiden Männern hier. Die gingen betrippelt los. Wie gut, dass wir sie nur von hinten sehen. Aber das spricht Bände, dieses Bild. Komme ja keiner zu nah. Tipp mich ja keiner an. Kreuzchen rühr mich nicht an. die Ursache. Hast du dir mal Gedanken gemacht darüber? Aber vielleicht ist das ja bei euch gar nicht so mit dieser Enttäuschung. Vielleicht kenne ich das ja nur, aber nee, ihr seid ja auch Fleisch und Blut. Auch wenn wir Christen sind. Da kocht es ganz schön, da donnert es manchmal ganz schön. Enttäuscht. Enttäuscht davon, von diesen Enttäuschungen gibt es eine ganze Palette von Mitmenschen. Vielleicht sogar besonders enttäuscht von Christen, von Mitchristen. Ja, ich habe ja doch gedacht, der wäre anders. Seitdem ja jetzt er zum Gottesdienst und so zu der Gemeinde in Winterbach geht, er oder sie, dachte ich, wird ja doch manches anders. Aber im Gegenteil. Ich kenne den gar nicht mehr, ich kenne sie gar nicht mehr. Das Verhalten ist auf einmal so ganz anders. Oder wenn ein Versprechen, das gegeben wird, nicht gehalten wird. Und ich muss sagen, ich bin sehr schnell im Versprechen abgeben. Ja, ich bete für dich. Aber ich habe mir mittlerweile angewöhnt, wenn ich daran denke. Versprechen. Vom Arbeitgeber. Naja, eine Gehaltserhöhung hätte ich ja jetzt doch mal verdient. Bei meinem Einsatz, den ich leiste, ich achte nicht auf Stunden, sondern powere vor mich hin für die Firma. Von Freunden, wenn ich merke, ich bin nur das fünfte Rad am Wagen. Ich laufe nur so neben dem Wagen her. Und wenn ein Rad kaputt ist, werde ich ausgetauscht, dann werde ich rangenommen. Das fünfte Rad am Wagen. Auch als Christ. Oder vielleicht in meiner Ehe oder Familie. Ich habe mir das doch anders vorgestellt, als ich geheiratet habe. Hätte ich das nur vorher gewusst. Und dann, das Ja ist gegeben. Bleibt da eigentlich noch ein bisschen Perspektive nach vorne? Oder enttäuscht von meiner Gemeinde? Es spricht mich keiner an. Ich schlürfe meinen Kaffee am Ende vom Gottesdienst, puste den Kaffee noch ein bisschen kalt, damit ich ihn besser vertragen und runterschlucken kann. Ich stehe einsam da hinten am Schrank oder stehe einsam an einem Stehtisch. Warum spricht mich keiner an? Merkt keiner, sieht mir keiner an, dass es mir zum Kotzen geht? Entschuldigung. Warum? Keiner sieht mich, wie mir es geht. Oder sogar von Jesus. Wenn er doch der Alleskönner ist, wenn ihm doch alle Macht gegeben ist, so steht es doch in der Bibel. Und so hat es doch am Ende seines Lebens, bevor er zum Kreuz ging und so weiter, seine Nachfolgern gesagt, ich bin bei euch. Ja, wo, Jesus, wo bist du denn jetzt? Ich habe gebetet. Und trotzdem habe ich eine 5 in meiner Mathearbeit hingehauen. Ich mache genügend stille Zeit. Und trotzdem denke ich nur an dies und jenes, aber nicht an das, was mir Not tut. Nämlich Jesus zu begegnen. Und so gäbe es noch sehr, sehr viele Dinge, die unser Leben belasten können, die unser Leben, wo unser Leben zur Enttäuschung wird. Wie viele junge Menschen nehmen sich das Leben, weil sie mit ihrem verkorksten Leben nicht mehr zurechtkommen? enttäuscht von Jesus. Und das haben diese beiden Jünger auch gedacht. Darüber haben die verhandelt, offen darüber gesprochen. Ja, Jesus ist weg. Was nun? Müssen wir uns jetzt einer anderen Religiosität zuwenden? Müssen wir uns jetzt was anderes suchen? Müssen wir jetzt unser Denken abhaken oder etwas völlig Neues erfinden? Von Jesus enttäuscht. Natürlich. So anständig sind wir ja als Christen. Das würde ich doch nicht zugeben, oder? Keep smiling. Immer nur lächeln. Das ist doch oft die Devise auch von uns Christen, auch von mir. Ich möchte besser dastehen, als wie es mir im Inneren geht. Das ist in. Das hat was. Boah. Guck dir den an, Mensch, das ist ein Strahlemann. Oh, bei dem kann man etwas lernen. Und der ist so, oh, wenn ich doch nur so werde. Nee, werd nur nicht so, wie der ist, denn du weißt nicht, was in seinem Inneren sich abspielt. Enttäuschte Christen, enttäuscht von Jesus, enttäuscht von unserer Gesellschaft, von dem im säkularen Bereich, enttäuscht, enttäuscht, enttäuscht. Aber hat das denn noch ein Ende? Die Ursache, oft eine sehr negative, die in der Vergangenheit liegen kann oder auch in der Gegenwart. Enttäuscht. Ich hoffe, dass Gott mein Gebet erhören wird und meine Krankheit von mir nimmt. Nee. Das Gegenteil ist geschehen. Der Tod hat zugeschlagen. Dass ich nach den vielen Bewerbungen doch bald wieder eine Arbeit finde oder vielleicht einen guten Ausbildungsplatz. Ich habe immer gedacht, es würde etwas aus mir werden. Und jetzt bin ich Sozialempfänger. Es würde etwas aus mir werden. Letzte Woche schrieb mir mein Freund oder meine Freundin eine WhatsApp und teilt mir darin mit, dass ich mit dir Schluss mache. Enttäuscht. Man kann nicht mehr miteinander reden. Man kann sich nicht austauschen. Es läuft alles so per Internet und was weiß ich, elektronisch. Hat man vielleicht Berührungsängste? Scheut man sich vor, sich offenbaren können und dürfen und sollen und müssen? Die Jünger offenbaren sich gegenseitig, einer dem anderen. Wie kam das? Die schauten sich in die Augen. Der eine spürte vom anderen, Mensch, wir haben das ein und selbe Problem. Uns beschäftigt die Abwesenheit Jesu. Mir wird es persönlich immer mehr zu einer großen Not, wenn sich eigene Kinder, wenn die abwesend von Jesus leben, mal mitgegangen sind, auf einmal nichts mehr wissen wollen, auf einmal einen anderen Weg gehen, nämlich ihren Weg. Haben wir als Eltern was verkehrt gemacht? Und wenn, was? Wie können wir diesen Schaden reparieren, wenn überhaupt? Können wir überhaupt noch was machen? Wir sind ja selber so frustriert. Wir sind ja selber so mit hineingenommen in das Netz des Satans, umgeben von den einzelnen Stricken der Enttäuschung. Enttäuschung, ihr Lieben, macht einsam. Wenn ich keinen Ausweg suche. Enttäuschungen machen einsam. Und das Zweite, das Gespräch. Sie machen sich über alles Gedanken. So kann man es im Text nachlesen. Sie kommen vom Hölzchen aufs Stöckchen, aber es grünt nicht mehr. Da treibt nichts mehr aus, da ist nur noch, eigentlich nur noch Tod zu sehen. Und von dem, was die Frauen uns da weismachen wollten, Jesus ist auferstanden, er ist uns begegnet und so weiter. Und dann Petrus, der ja sowieso immer vorne weg war, kommt auch noch mit Johannes und sagt, ja, ja, das stimmt, aber beweis mir das doch mal. Wenn es um Rechtsspruch bei einer Gerichtsverhaltung geht, müssen stichhaltige Beweise her. Aber wo sind jetzt hier die stichhaltigen Beweise? Wo ist denn dieser Jesus? Wo haben sie ihn denn verscharrt? Das Gespräch. Ein Gespräch unter Betroffenen. Und das Gespräch hat ein Thema. Es geht ihnen nicht um Hurra Sonnenschein. Mensch, was ist das für eine Hitze? Gestern war es ja ziemlich warm, gell? Boah. Gesprächsthema, Wetter und so weiter und so fort. Was ist unser Thema bei unseren Gesprächen, wenn wir überhaupt als Zweierschaft welche haben? Was führt uns zusammen? Hier bei diesen beiden Männern von Jerusalem nach Emmaus war eine Interessengemeinschaft da. Die hatten denselben Ausgangspunkt. Und da trafen sie sich. Wir reden doch oft so aneinander vorbei und formulieren das Auseinander vorbeireden doch mit guten Worten, vielleicht auch mit guten biblischen Worten. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn, er wird schon handeln. Oder hab deine Lust am Herrn, vergiss es doch nicht, er ist doch da. Ja Mensch, ich spüre ihn doch nicht. Die Jünger haben ihn nicht mehr gespürt. Er war tot. Aber auch Tote reden. Und dann wird man oft in die Vergangenheit mit dieser Person geführt. An ihr segensreiches Wirken, an ihr anhaltendes Gebet und so weiter und so fort. Aber jetzt gerade. Ein Gespräch auf Augenhöhe. Ich will dich, so heißt es in der Bibel, ich will dich mit meinen Augen leiten. Haben wir Angst vor dem Augenkontakt? Oder warum stehen wir uns so selten gegenüber oder nebeneinander, um miteinander zu reden? Ein Gespräch einerseits mit Rücksichtnahme, aber mit Tiefgang. Das war nicht Oberwassergeplätscher. Nein, das ging in die Tiefe. Kannst du dich noch erinnern, was er uns damals lehrte und sagte? Mensch, was war das eine Zeit? Was war das eine Bibelstunde, wo ich den Heiligen Geist gespürt habe, reden, gespürt habe in seinem Wirken? Was war das für eine Zeit? Aber ihr Lieben, wir können uns nicht an der Zeit festhalten, an der vergangenen Zeit festhalten. Das Heute ist gefragt. Und diese Jünger mussten aus diesem depressiven Zustand herausgelöst werden und wieder auf einen sicheren Boden, um auf einen sicheren Boden gestellt zu werden. Ein Thema, Jesus. Er ist mir abhanden gekommen. Hast du schon mal über dein Glaubensleben nachgedacht? Warum es da im Moment so dahin plätschert? Wäre ich überhaupt bereit, dem anderen einzugestehen, mit dem ich gut kann, dass es geistlich mir im Moment gar nicht gut geht? Ihr Lieben, wir müssen nicht die Heroen im Glauben sein. Wir müssen auch nicht die Überflieger in unserer Glaubenslehre sein. Aber wir müssen ehrlich sein. Wir müssen Bekenner sein. Und wir dürfen es sein. Weil nämlich einer da ist, der sich unser ganzes Leben lang schon zu uns gestellt hat und du und ich, wir haben es nicht gemerkt. Da gesellt sich einer dazu. Die ganze Wegstrecke, nein, schon die ganze Zeit, die ganzen Jahre. Schemenhaft wird er hier abgebildet. Er hat sein Nötiges in der Vergangenheit getan und tut es jetzt in der Gegenwart. Auch so, wie es der Liederdichter sagt, wenn ich von seiner Macht jetzt nichts spüre. Jesus ist da. Boah. Als ich mich so damit beschäftigte und so manche Dinge mir so klug aufgeschrieben habe, musste ich erst mal dran buchstabieren lernen. Ist das bei mir auch so? Ist das so, was ich hier predige? Was ich weitergebe? Oder ist da im Inneren doch mehr verschüttet, wie zum Beispiel jetzt in der Schweiz? Tief begraben, tief unten. Da darf keiner dran. Da will ich auch nicht drüber reden. Verborgen. Aber nicht für den Begleiter. Der ist so empfindsam. Der Begleiter ist so einfühlend. Der ist so empfindlich wahrnehmend, dass er nur ganz kurze Sätze sagt. Meine Lieben, was bewegt euch eigentlich so? Was bekümmert euch so? Warum liegt eure Stirn so in Falten? Warum? Und er sagt nicht, wie mir es auch schon manches Mal passiert ist, ach, ich weiß ja schon. Müsst gar nicht drüber reden. Ich weiß doch, ich kenne dich doch. Nee, lass mal. Nee, Jesus hält sich zurück, weise zurück und lässt die anderen jetzt agieren. Er hört mit den Augen, er hört mit dem Herzen, er hört mit seinen Gefühlen und er steht ihnen bei wie ein Mann. Das Gespräch, es ist ein aufklärendes, ein weiterführendes Gespräch. Es bleibt nicht dabei stehen. Vielleicht mit dem Gedanken, naja, wir treffen uns in 2 Wochen nochmal, da können wir nochmal bei dem weitermachen, wo wir stehen geblieben sind. Nein, die Stunde Gottes ist heute, die Stunde Gottes ist jetzt, die Stunde Jesu ist jetzt. Jetzt auf diesem Weg der Bekümmerungen. Mit den Augen hören, so sagte ich es. Manches hört man nur beim Hinsehen, beim genauen Hinsehen und Wahrnehmen. Wenn auf einmal jemand aus dem Gottesdienst rausrennt, weil es ihm nicht gut geht, nicht weil es ihm schlecht geht, weil er was Schlechtes gegessen hat, nein, andere Probleme, andere Sorgen. Den anderen sehen, von mir wegsehen. Lasset uns, so heißt es, lasset uns aufsehen. Und richtiger übersetzt, lasset uns hinwegsehen. Wohin denn? Auf Jesus. Jesus umgibt uns von allen Seiten. Wie so ein ganz leichtes, Entschuldigung, wenn ich das so sage, wie so ein leichtes Nachthemd, was über unseren Körper drüber liegt. So ist Jesus. Er ist da, sogar noch mehr, in uns. Die Hilfe, ein drittens. Da kam Jesus selbst. Da kam Jesus. Nein, Jesus war da. Sie erkannten ihn nicht. Er war ruhig. Er war Begleiter, er war Fürsorger, er war Hörer. Teilnehmend wandte er sich ihnen zu, ohne Worte zunächst. Also mir fällt das manches Mal schwer, mit jemandem zu gehen oder hinterher zu gehen und nichts zu sagen. Aber Jesus redete, auch wenn sie ihn nicht sahen. Da kam Jesus. Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel schon mal erzählte. Als wir mit unserer Familie, da waren unsere Kinder noch ein bisschen kleiner, ich weiß nicht, der Sebastian, vielleicht damals 3, 4, 5, ich weiß es nicht. Stein am See. Und da wollten wir auf einen Berg hoch. Und wir guckten zum Himmel, boah, es gibt gleiche Gewirre. Es gibt gleich ein Gewitter. Und so war es. Wir waren noch nicht oben und damit das schneller ging, nahm ich den Sebastian so vor mich so und er umklammerte mich am Hals so, ich bekam kaum Luft. Und dann donnerte und dann sagte er auf einmal, jetzt muss aber Jesus kommen. Woher hat er das? Jetzt muss aber Jesus kommen. Jetzt muss aber Jesus kommen und uns die Fragen beantworten. Jetzt muss Jesus kommen und mir erklären, was in der letzten Zeit geschehen ist. Jesus muss kommen. Worüber unterhaltet ihr euch? Jesus, der Seelsorger, ist vorsichtig und verständig für unsere Situation. Jesus gibt den Betroffenen Gelegenheit, sich durch eine offene Aussprache das Herz zu erleichtern. Jesus stellt sich unwissend, obwohl er alles weiß. Jesus spürt die tiefe Trauer und ihren ungeheuren Schmerz. Die Last der Jünger liegt so schwer auf ihnen, so, dass sie stehen bleiben müssen. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Also manchmal geht das so. Da geht man spazieren und auf einmal fällt ein Wort oder ein Satzfetzen, bleibt mal stehen und guckt sich an. Das ist ein automatischer Reflex. Aber das ist das Signal, jetzt haben wir uns gefunden. Jetzt haben wir uns auf Augenhöhe getroffen. Jetzt können wir miteinander reden, egal über was. Jesus, der kluge Seelsorger, stellt nur Fragen schlicht und einfach und die Jünger gehen darauf zu. Die Kunst der Gesprächsführung lernen. Und das können wir von Jesus, egal wo Jesus in der Vergangenheit aufgetaucht ist oder auch heute wieder auftaucht. Wir können von Jesus lernen, wie er die Gespräche geführt hat. Dem Gegenüber nicht mein Wissen präsentieren. Ja, ich weiß ja, was du jetzt durchmachst. Ich weiß ja, wie leid dir das tut. Ich weiß ja, wie stark der Schmerz ist. Und ich weiß, wir überfrachten den Betroffenen mit unserem Ich weiß und stelle mich automatisch, auch wenn ich es nicht will, über den anderen drüber. Die Hilfe liegt darin, wenn man darüber spricht, wenn man sich, darf ich dieses Wort mal so frech sagen, wenn man sich auskotzt. Wenn man was Schlechtes gegessen hat, wird es meistens wieder besser, wenn man rückwärts kaut. Aber Jesus zwingt die Jünger nicht. Er lässt sie in ihrer Freiheit zu reagieren oder nicht. Aber weil er sie liebt, hofft er für die Jünger, schüttet euer Herz aus, Lieben, ihr lieben Leute, vor mir. Die Hilfe liegt im Abgeben, im Darüberreden, im Hergeben, im Anvertrauen des anderen, der mir zuhört. Kurt Scherer, er lebt nicht mehr, der hat mir mal gesagt, ach weißt du, bei einer Freizeit in Velbert, Gott hat ein Ohr, in das wir hinein jammern können. Wir müssen nicht nur Loblieder singen mit vollen Tönen. Und im Inneren ist meine Sehnsucht nach gestillter, verendeter Täuschung. Ich kürze es ein bisschen ab, ein viertes. Aus dem Ganzen heraus sind sie mittlerweile in Emmaus angekommen. Jesus weiß um die Problematik. Sie sehen, es will Abend werden. Was nun? Und in den Jüngern, ich möchte nicht sagen, dass jetzt zunächst die Sehnsucht nach Jesus bei sich haben, auf jeden Fall so ein bisschen auf immer und ewig, nein. Allein von der Gastfreundschaft her, sie laden Jesus ein, mit reinzukommen. Das war damals bei denen so. Ach, kommt doch gerade mal rein. Nee, komm doch gerade mit. Es gibt auch was zu essen und zu trinken. Steht zwar nicht hier, aber gab es auch. Neue Motivation. Und das, was ich hier in diesem Text so interessant finde, Jesus hat sich immer noch nicht offenbart. Er hat zwar mit ihnen geredet, einen tollen Praxiskurs gemacht, einen tollen theologischen Kurs mit ihnen abgehandelt auf dem Weg. Ich wäre damals dabei gewesen. Und das war das auch noch unter anderem das Thema dann nachher von den Jüngern. Boah, brannte nicht unser Herz, als wir da miteinander da durch die Stolpersteine gingen und ich musste mal meinen Dreck zwischendurch aus den Sandalen rausmachen. Brannte nicht mein Herz, Mensch, ich hätte Jesus am liebsten umschlungen. Diesen Mann, sie wussten ja nicht, dass es Jesus war. Brannte nicht unser Herz. Und so kommen sie da rein. Bleibe bei uns, es will Abend werden, der Tag hat sich geneigt. Da ging er mit ihnen ins Haus. Ist unser Haus im wahrsten Sinne des Wortes, unsere Wohnung, auch das Haus und die Wohnung für Jesus? Oder mache ich da innen drin, was ich will? Jesus kann ja mal draußen warten, bis ich ihm die Tür aufmache. Nein, komm herein, geh mit. Bleibe bei uns. Wir haben jetzt so viel von dir erlebt. Wer bist du eigentlich? So mögen sie sich die Frage gestellt haben. Aber Jesus schiebt das raus. Gastfreundschaft. Jesus, er übernimmt die Aufgabe als Hausvater. Er knüpft an Gewohntes an. Er knüpft an die Vergangenheit an, an das letzte Abendmahl. Da wurde der Tisch gedeckt, war bestimmt keine Tischdecke drauf und Servietten. Ja? Auch nicht Messer und Gabel, ich weiß es nicht. Die haben da miteinander gegessen. Und dann, jetzt kommt der Moment des Handelns von Jesus. Das ist meine Chance. Das ist jetzt mein Part, das ist jetzt meine Aufgabe. Er übernimmt die Aufgabe des Hausvaters, der nämlich das Brot bricht und den Mitspeisenden überreicht. Was für ein Moment. Was für ein Moment der Gefühle. Was für ein Aha-Moment. Was für eine Stille. Er nahm das Brot und gab's den Jüngern. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten. Dadurch wirkt Jesus selber geöffnete Augen. Hier offenbart sich Jesus als der, dem alle Macht gegeben ist. Er offenbart sich selber. Ich bin es. Habt ihr es erkannt? Mensch, die Jünger waren stille happy. Kein Lärm. Kein, aha, warum hast du uns das nicht eher gesagt, wer du bist? Aber die Spannung wächst. Die Spannung steigt. Jesus hält uns in Spannung. Wenn das nicht mehr ist, dann stimmt irgendwas nicht. Dann ist irgendwas kaputt gegangen. Gefestigt durch Jesus brannte nicht unser Herz. Die Zeit der Enttäuschung hat ein Ende. In dem Oratorium von Johannes Nietzsche heißt es, das Grauen währt nur bis zum dritten Tag. Und das haben die hier erlebt, die Jünger. Mittlerweile sind schon 3 Tage vergangen. Und immer noch ist nichts passiert. Doch, es ist was passiert. Ich bin gegenwärtig, ich bin da. Aus Enttäuschten werden Multiplikatoren. Der Herr ist wirklich auferstanden. Es hält sie nichts mehr vom Hocker. 12 Kilometer gerade gegangen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden sie gebraucht haben. Aber ich glaube jetzt, der Weg zurück von Emmaus nach Jerusalem, vielleicht ging der um die Hälfte. Die machten sich auf die Socken. Es hielt sie nicht mehr auf dem Hocker. Sondern sie mussten raus. Sie wurden innerlich gedrängt, den Mitbrüdern, denen, die auch am Zweifeln waren, ihnen Stärkung zu vermitteln. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Jesus. Aus Enttäuschten werden Multiplikatoren. Jesus fühlt sich nicht mehr als Gast der beiden. Nein, er handelt als Herr und Meister. Er handelt als Hausvater und als der, dem alle Macht gegeben ist. Neue Motivation. Dass die Enttäuschungen haben ein Ende. Er, Jesus, enttäuscht. Er kann das Ende unserer Täuschungen sein. Es geschieht nicht immer sofort und nicht direkt. Aber es geschieht. Und um das zu erkennen, muss ich und ja, möchte ich in der Nähe Jesu zu sein, um seinen Impuls zu spüren. Denn sein Herzschlag, sein Pulsschlag schlägt für dich und für mich. Deswegen hat er alles auf sich genommen, um deine Enttäuschungen hinwegzunehmen. Um dich aus dem Loch der Enttäuschungen herauszuholen und auf einen festen Boden, auf einen Siegesboden zu stellen. Nämlich, er hat mir geholfen. Willst du enttäuschter bleiben oder willst du ermutiger werden? Willst du bejammert werden oder freust du dich an anderen, wenn du ihnen die Botschaft sagst? Ich, Jesus, sage, hab dich lieb. Ich enttäusche dich nicht. Und das wünsche ich uns, dass wir diese Erfahrung machen. Nur mit Jesus kann und will ich meinen Weg gehen in vollem Bewusstsein. Es gibt ein Lied, lass fallen, was dich so beschwert. Und dazu möchte ich uns einladen. Lass fallen, was dich so beschwert. Lass es vor Jesu Füßen hinfallen. Amen.